Heute unser Sponsor für unseren Podcast, der super fancy China-Ring für nur 79 Euro.
Herzlich willkommen zu unserem unnötigen Podcast, nach dem niemand gefragt hat, mit dem Titel. Marketingmäuse machen mutwillig mutige Marketingmaßnahmen möglich. Die Marken mehr Moment, mehr Magic und mehr Money bringen und für alle, die es sich nicht merken können, wie wär's einfach mit. So lecker wie unsere frischen Ideen. Bleibt dran, denn jetzt hört ihr die Marketingfakten, die euch sonst niemand verrät.
Ja, dann ready, set, go zu unserem komplett unnötigen Podcast, nachdem niemand gefragt hat. Und ich kürze den Titel heute ab und sage, Nadine,
Also so unnötig war unser Podcast, glaube ich, gar nicht, weil wir haben schon mehr als eins Hörer gehabt. Und also eigentlich auch mehr 80, als zwei.
80, Nadine, 80.
Ich wollte jetzt nicht so dolle flexen, aber...
Okay, sorry, habe ich vorweggenommen. Okay, aber heute machen wir das, was wir eigentlich nicht tun sollten. Wir gehen nämlich einen Schritt zurück. Und zwar gehen wir im Thema einen Schritt zurück. Da haben wir schon schön über die Zielgruppe gesprochen im Marketing. Aber ich denke, es ist vielleicht nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was denn Marketing überhaupt ist. Nadine, was machst du denn eigentlich beruflich?
Ja, hallo, ich bin Nadine. Ich mache beruflich Marketing. Und meistens klicke ich und mache bunte Bilder.
Achso, dann bist du, die Werbung macht?
Ja, ich mache so Flyer und so.
Nein, mache ich nicht. Und den ganzen Tag Social Media?
Ja, oh ja, ich liebe ja total Social Media. Mein Lieblingsbereich.
Okay, also wenn du Marketing machst, heißt das, du machst Werbung. Oder Newsletter?
Das triggert mich jetzt schon voll. Mich fängt schon überall an zu jucken. Und es brennt innerlich, weil, und da kommen wir zum Thema von heute, Marketing ist ungleich Werbung.
Okay, dann räumen wir mal ein bisschen auf.
Lass uns aufräumen mit diesem Vorurteil, dass wir alle Werbung machen und klicki-bunti Bildchen und
ja, schöne Präsentation haben wir noch vergessen.
Marketing, ja, stimmt.
Schöne Bilder, so ein bisschen Social Media, ab und zu mal irgend so ein Newsletter, der sowieso kacke ist, und ansonsten sitzen die den ganzen Tag nur rum und haben eigentlich nichts zu tun.
Genau, das ist toll. Also, dann können wir jetzt die Folge beenden. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten
Mal. Kürzen wir das Ganze ab. Okay, also Marketing ist auf keinen Fall einfach nur Werbung. Aber es gibt ja ganz viele Marketingagenturen da draußen. Ist das aber nicht das, was die eigentlich machen?
Ja, leider nein. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aus meiner eigenen Verfahrung heraus, muss ich sagen, dass die ganzen, also nicht die ganzen, ne? Es gibt ja immer Ausnahmen und es gibt sehr gute Marketingagenturen dort draußen. Aber die allermeisten Marketingagenturen sind eigentlich gar keine Marketingagenturen, sondern die sind Werbeagenturen. Das heißt, das, was die machen, ist Kommunikation, Kommunikationsmaßnahmen, die machen Werbung, die machen Ads, die machen geile Visuals, die machen geile Kampagnen, die machen und sind damit auch auf jeden Fall sehr erfolgreich, und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Aber das, was die machen, ist nicht Marketing, weil zu Marketing gehört nämlich noch viel mehr. Und das sind auch Sachen, die kann aus meiner Sicht eine Agentur eigentlich überhaupt gar nicht so wirklich abbilden, sondern eigentlich nur das Unternehmen oder den Unternehmer, für den die diese Aufgaben übernehmen.
Okay, jetzt pass auf, du hast gesagt, die Agenturen haben alle ihre Daseinsberechtigung. Hüstel, hüstel.
Manche davon.
Ich würde da direkt mein Veto einlegen, also bei der Auswahl von einer Agentur sollte man schon manches genauer wissen und vielleicht auch vorher verstehen, was Marketing ist und die verschiedenen Teilbereiche, um dann tatsächlich einschätzen zu können, ob man da die richtige Auswahl getroffen hat. Aber okay, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen, sondern Marketing. Wenn ich dich jetzt frage, wie verstehst du denn Marketing? Was ist für dich Marketing?
Also für mich ist Marketing auf jeden Fall ein ganzer Geschäftsbereich. Da gehört mehr rein als nur die Werbung, die Kommunikation, sondern da gehören ganz viele Entscheidungsprozesse mit rein. Da gehört rein, wie ich mein Produkt vermarkte oder meine Dienstleistung, zu welchem Preis, an welchen Ort, über welche Distributionswege und ganz viel mehr. Und da kommen wir zum Marketing-Mix. Das klingt wie so ein geiler Cocktail, Marketing-Mix mit lecker Müsli, aber nee, ist eigentlich so voll grundlegende erste Lehrjahr, erste Semester Geschichte, die man auf jeden Fall gehört haben sollte, wenn man in dem Bereich arbeitet.
Okay, also Marketing ist nicht das, was ich am Ende einfach so irgendwo draufschmiere und dann sage so, ich habe jetzt hier mein Produkt fertig. Leider ist es ja oftmals in vielen Unternehmen so. Es wird ein Produkt entwickelt, es kommt neue Produkte zu und dann wird das Marketing informiert. Übrigens, wir haben jetzt das und das und jetzt macht mal Werbung. So. Ich denke, wer uns bisher gut zugehört hat, wird schon feststellen, dass das vielleicht der falsche Weg ist. Und ich würde vielleicht gerne, Nadine, bevor wir uns über deinen Marketing-Mix unterhalten,
ja,
der tatsächlich im ersten Lehrjahr bei jedem, glaube ich, dann mit reingehört, würde ich gerne mal unterscheiden wollen zwischen strategischem und operativem Marketing. Weil ich denke, bevor man so in dieses Operative reingeht, das Strategische, sollte man sich vielleicht auch nochmal näher angucken. Und da passt wiederum unsere erste Podcast-Folge mit der Zielgruppe ja schon mal ganz gut rein.
Das stimmt.
Genau, also vielleicht von meiner Stelle kurz, ich bin ja so auch beruflich ein bisschen strategisch unterwegs. Meine Arbeit ist oftmals leider sehr strategisch und nicht mehr so operativ, wie ich mir das manchmal wünschen würde.
Also kein Instagram für Jeanette?
Nein, kein Instagram. Und selbst wenn ich die Zeit hätte für Social Media, oh, nimmt es mir nicht übel, aber das ist echt nicht mein Metier. Mir stellen sich da immer die Nackenhaare auf, wenn ich so beobachte, was da draußen so passiert und die ganzen Selbstdarsteller. Ich mag das lieber anders. Deswegen bin ich froh, dass es Menschen gibt, die das gern machen und die dürfen das gern tun. Aber zurück zum Thema strategisches Marketing. Also bevor überhaupt irgendwas in der Marketingabteilung passieren sollte, sollten sich so grundsätzlich Fragen gestellt werden. Eine der relevantesten Fragen haben wir in der letzten Folge geklärt. Wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Und auf welchen Märkten möchte ich denn überhaupt auftreten? Also jetzt, ich meine jetzt nicht den Supermarkt, Rewe oder Edeka, sondern in welchem Raum bin ich in Deutschland unterwegs? Bin ich im Dachraum unterwegs oder noch internationaler? Dann auch so eine Frage, wie möchte ich denn wahrgenommen werden mit meinen Produkten? Also wie soll die Marke wahrgenommen werden? Bleiben wir mal bei den Supermärkten. Ich denke, da lässt sich das ganz gut erklären. Bin ich der Lidl von nebenan? Oder bin ich das Kaufland oder der Rewe?
Oder Feinkostkäfer?
Ja, oder genau, oder Feinkostkäfer, da erkennt man das schon ganz gut daran. Die mögen am Ende ja alle die gleichen Produkte verkaufen. Also Feinkostkäfer hat vielleicht noch ein paar andere Produkte als Lidl. Aber da erkennt man schon ganz gut den Unterschied. Gleiche Produkte, aber ganz unterschiedlich positioniert. Und das sind so die wichtigsten Fragen, wirklich ganz kurz, die man sich, glaube ich, vorher strategisch stellen sollte, bevor man überhaupt operativ tätig wird, weil das ist wie so ein Kompass, wie so eine Karte, die ausrichtet. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein High-End-Produkt und möchte im Premium-Segment damit auftreten, dann kann ich aber nicht mit einem niedrigen Preis starten. Das spricht dann wieder dagegen.
Genau, und das ist dann aber auch schon ein Teil vom Marketing-Mix, den man dann aber nur so mixen kann, wenn man vorher schon festgelegt hat, wo es denn überhaupt hingehen soll.
Okay, dann jetzt tun wir mal so, als wären wir Studenten oder Lehrlinge, wie auch immer. Marketing kann man ja unterschiedlich lernen oder machen jetzt eine Weiterbildung. Du hast vor uns vom Marketing-Mix gesprochen.
Genau.
Jetzt lass uns das doch mal angehen und sagen, was das ist.
Also man kennt es auch unter dem Begriff 4P, also 4P-Marketing-Mix. Und da haben wir einmal das Produkt. Das heißt, was biete ich überhaupt an? Also zum Beispiel Klopapier. Wir erinnern uns an Folge 1. Wie löst es ein konkretes Problem deiner Zielgruppe? Beim Klopapier, wir wissen. Dann das zweite P ist Preis. Wie viel kostet das Angebot? Und welchen Wert vermittle ich damit? Das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Ne? Wenn ich im Luxussegment unterwegs bin, dann kann ich es nicht für 1,99 verkaufen, weil das nimmt niemand ernst. Dann das dritte P ist Place. Wo und wie gelangt das Produkt oder deine Dienstleistung zum Kunden? Also verkaufst du es in einem Supermarkt oder verkaufst du es direkt über deinen Webshop oder verkaufst du es in einem eigenen Laden, in einem eigenen Store oder bist du so wie beim Thermomix zum Beispiel, die haben ja ein interessantes Vertriebsmodell, dass du das nur bei diesen Thermomix-Vorstellungen sozusagen erwerben kannst. Also du kannst oder konntest zumindest eine ganz lange Zeit das Produkt überhaupt nicht einfach so kaufen. Und dann das vierte P, das ist das, was viele denken, dass Marketing ist, es ist Promotion. Wir erfahren potenzielle Kunden von dem Produkt oder der Dienstleistung, warum sollten sie sich dafür interessieren und wie bringe ich das an die ran. Das ist dann halt im 4P-Marketing-Mix nur ein Viertel davon eigentlich und die ganzen Überlegungen davor. Das mag jetzt so einfach klingen, dass man das so einfach so festlegt und sagt so, jo, dann kostet es halt 2,50 Euro, das habe ich jetzt festgelegt und dann ist Preis abgehakt, aber ganz so einfach ist es nicht. Da gehört ja auch Marktrecherche dazu. Da gehören immer wechselnde Kurse zum Beispiel dazu. Gerade wenn man jetzt was hat, wo man Rohstoffe einkaufen muss, siehe Schokolade. Alter, kurzer Schwank aus dem Leben. Lind-Nikolaus. So ein großer Lind-Nikolaus. Das Scheißteil kostet fast 8 Euro.
8 Euro.
8 Euro. Ja. Weil die Schokoladenpreise ja gestiegen sind.
Den musst du dann auf der Zunge zergehen lassen und dann, pass auf, und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang.
Also wenn ihr euch einen überteuerten Lindt-Schokoladen-Nikolaus reinzieht, dann denkt an unseren Podcast.
Wobei ich sagen muss, die sind noch echt lecker, aber 8 Euro ist schon heftig. Ne?
Ja. Es gibt ja auch die Kleinen, die sind dann ein bisschen figurfreundlicher und nicht ganz so teuer.
Ja, die sind dann aber auch schnell weggeleckt einfach. Ne?
Weggeleckt.
Mir fällt jetzt noch ein gutes Beispiel ein. Wir sind gerade bei uns zu Hause, haben wir jetzt wieder entdeckt, also keine Bewertung, ob das gut ist oder ob das schlecht ist oder ungesund. Actimel kennt ja auch jeder. Dieser Trinkjoghurt, der ja angeblich so gesund ist für den Darm. Also ich weiß, da ist auch ganz viel Zucker drin und so. Aber das ist auch so ein klassisches Produkt. Ich glaube, der Original Actimel, der kostet, ich glaube, das ist eine 18er-Packung, sage ich mal. Haut mich, wenn es 20 drin sind. 6 Euro. Und kaufst du das gleiche Produkt im Aldi von Milsana, glaube ich, ist die Marke im Aldi, bezahlst du 2 Euro noch was. So. Und da sind wir, ja, genau. Und jetzt sagt mir bitte niemand, dass ja im Actimel viel bessere, tollere Bakterien drin sind, die über Monate gezüchtet worden sind, weswegen dieser Preis zustande kommt. Aber das ist so ein bestes Beispiel dafür. Actimel steht nach außen angeblich. Ich sage einfach mal angeblich. Vielleicht ist es auch so. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie untersucht. Für Qualität, für ein schönes Produktdesign, was die Qualität noch rüberbringen soll. Und der Preis bringt das am Ende noch einmal auf den Punkt. Ich bin ein sehr gutes Produkt, weil sonst wäre ich ja nicht so teuer. So. Und Milsana im Aldi, gleiches Produkt, aber niedriger Preis, spricht eine ganz andere Marketingsprache.
Das aktimalisiert dich halt nicht.
Nee, das
deswegen,
stimmt.
Das Milsanasiert, das klingt nicht gut. Also wenn du aktimalisiert werden willst, dann musst du halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Ja, das stimmt wohl. Aber gutes Beispiel, also wenn ihr ein Produkt habt oder eine Dienstleistung, dann macht euch vorher Gedanken darüber. Welches Segment wollt ihr betreten? Wer soll die Zielgruppe sein und wie könnt ihr dann mit eurem Preis spielen? Und leider, das sieht man ja auch bei diesen ganzen Markenprodukten, ne? Also es gibt ja so verschiedene Sportmarken. Adidas, Puma, Nike. Und wenn du da hinten mal an das Schild guckst, und ich meine, das kauf dir eine Hose oder eine Jacke oder früher hätte man gesagt, einen ganzen Jogginganzug. Gibt's, ach doch, ist aber wieder bei den Tallehohns, ne? Die tragen doch jetzt wieder Jogginganzüge, genau, und Taschen dazu. Ja. Und diese Markenmache kostet einfach scheiße viel Geld. Und wenn du, oh, ich habe das böse Wort schon wieder gesagt. Und wenn du dann in das Etikett guckst, wo das hergestellt worden ist, ist das der gleiche Chinese, der das genäht hat, wie, ja, möchte ich jetzt Namen nennen, ich überlege gerade, nein, wie wenn du irgendwo einkaufen gehst, wo es günstig ist. Ich meine, wo es ganz günstig ist, also der Laden nennt sich der Kunde ist König. Kunde ist König. Abkürzung?
Die mit dem T-Shirt, mit dem sprechenden T-Shirt.
Ja, das ist wirklich unterirdisch. Aber das sieht man am Preis, die Preise sind ja dort auch, kriegst ja schon fast einen Euro, wenn du so einen Jogginganzug von da mitnimmst. Okay, gut, genug ausgeschweift, ich denke, aber Produktpreis ist so ein bisschen klar jetzt.
Genau, und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ich bin doch aber zu klein, um mir jetzt hier so Gedanken um meine Preispolitik zu machen, würde ich einhaken und sagen, ja, nee, keiner ist zu klein dafür, um sich darüber Gedanken zu machen, weil wenn du das Gefühl hast, dass du mehrere Segmente abdecken musst, um irgendwie über die Runden zu kommen oder so, na, dann mach doch zum Beispiel Paketpreise. Dann mach halt so das günstige Paket. Das ist dann das, was sich jeder leisten kann. Und mach noch das, oder mach noch das Premium-Paket. Da ist dann halt ein bisschen mehr drin. Musst du dir halt überlegen. Da sind wir dann wieder beim Punkt Produkt, ne? Was packe ich rein in mein Produkt, dass es den Wert dann rechtfertigt. Und ob dieser Wert jetzt tatsächlich materiell vorhanden ist, weil, keine Ahnung, dein überteuerter Schokoladen-Nikolaus vergoldet ist, oder ob du sagst, ich verlange so einen hohen Preis, weil ich jetzt schon hier am Markt total präsent bin, jeder mich kennt, mein Name für Qualität steht und der Schokolatier die Schokolade schon 20 Mal umgerührt hat und deshalb ist es so teuer. Das ist ja erstmal egal, wo das herkommt. Man muss es halt nur dann hinterher schlau promoten.
Richtig, genau. Genau. Okay, also Preis, denke ich, haben wir so im Groben abgebildet. Also bist du Premium, bist du Mittel, bist du Discount? Wie willst du die Preise gestalten? Hast du Rabatte, irgendwelche sonstigen Konditionen? Oder wie Nadine gerade sagte, schnür halt einfach gewisse Bundles für Einsteiger, für Fortgeschrittene, wie auch immer, je nachdem, welches Produkt du hast oder welche Dienstleistung du verkaufst. So, das nächste wäre, das dritte P, Place. Place. It's the place to be.
The place to be. Ja, ich glaube, das hat schon, der Place hat schon einen großen Einfluss auf den Erfolg einer Marketingstrategie oder auf den Erfolg eines Produktlaunches, weil schauen wir uns mal Tchibo an. Tchibo ist so ein typisches Beispiel für, wo man hingucken kann, wenn es ums Thema Place geht, also wo vermarkte ich. Tchibo hat größtenteils, also mittlerweile haben sie auch eigene Stores, aber eigentlich war das Konzept von Tchibo immer, dass sie am Point of Sale im Supermarkt oder ja, dass sie da halt einfach so ihre eigene Ecke haben und dann jede Woche eine neue Welt. Du gehst in den Supermarkt, um deinen Wocheneinkauf zu machen und dann hast du an dieser einen spezifischen Ecke, wo immer die eine spezifische Tchibo-Ecke ist, hast du dein Tchibo-Zeug und kannst es dann auch nur da kaufen. Und dann denkst du, ach, ich guck mal, was es diese Woche bei Tchibo wieder Schönes gibt. Und dann guckst du da so und ach, oh, es gibt Kinderstrumpfhosen, super. Und oh cool, einen neuen Kochlöffel könnte ich ja auch gebrauchen. Und dieses fancy Dings da für mein Auto nehme ich auch noch mit. So, und das ist halt ein Konzept, das hat nicht jeder. Und damit war Tchibo tatsächlich sehr erfolgreich. Ob sie das jetzt schon noch sind, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht hat da jemand Insights für uns.
Aber wie lustig eigentlich, ne? Tchibo, Kaffeebohnen, überhaupt diesen Bogen irgendwann gespannt zu haben zu dieser anderen Produktwelt, ja, die ja eigentlich überhaupt nichts mehr mit Kaffee zu tun hat. Ich meine, ich kann mir deren Sport-BH kaufen, Socken, ja, für meine Kinder oder tatsächlich auch coole Badehandtücher im Sommer. Spoiler, ich hab so ein tolles Badehandtuch von Tchibo, was Träger hat und man sich wunderbar umziehen kann. Aber mit Kaffee hat das nichts zu tun.
Ja, ganz ehrlich, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich voll vergessen, dass die eigentlich Kaffee verkaufen. Und das, obwohl ich ja selber Kaffeetrinker bin, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir bei Tchibo einen Kaffee zu kaufen. Aber ja, eine Strumpfhose geht klar.
Mir geht das aber genauso, wenn ich einkaufen bin. Also wenn ich Kaffee kaufe, ich habe noch nie Kaffee von Tchibo gekauft.
Ja, der aber schmeckt bestimmt nicht.
Aber die anderen Produkte habe ich tatsächlich hier und da, weil es schön ist, dann einfach, das ist so, ich schlawenzel da mal rum, Ecke, und da geht man mal durch und ach, guck mal, schöne gemütliche Socken, ja, jetzt geht der Winter los, komm, das gönne ich mir heute mal.
Ja.
Okay, also, Tchibo, das eine Beispiel, Ampelkanäle.
Ja, ach so, ja. Fällt dir noch was anderes ein? Irgendwie so ein krasses Beispiel von so einem Place, wo, weiß ich, McDonald's war früher halt immer überall, da war halt deren Konzept, überall zu sein. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen so zurückgegangen. Und ja, ansonsten halt Online-Shops, ne? Das ist ja auch eine Entscheidung, ja, genau. Ob ich sage also, online.
Genau, das ist halt der Klassiker. Und da stellt sich ja heute die Frage, also jetzt sowieso, es kommt drauf an, ob du eine Dienstleistung anbietest, also bist du mehr so B2B, obwohl eine Dienstleistung kann ja auch B2C sein. Unterscheidet man mal nach Dienstleistung und nach handfestem Produkt. Ist ja auch die Frage, was machst du heute? Lohnt sich dein eigener Online-Shop überhaupt noch? Oder lässt du es einfach komplett weg und hängst dich an die großen Marktplätze ran? Hast halt natürlich dann eine geringere Gewinnmarge. Die sahen ja alle kräftig dabei ab. Aber kann auch eine Strategie sein, einfach nur seine Produkte darüber zu vermarkten. Das ist genauso wie Etsy. Dieses ganze selbstgemachte, da wird niemand eine eigene Webseite, also vielleicht ja schon, aber du knallst es da rein, dort ist alles fertig und sparst dir haufenweise Zeit. Dafür kriegst du weniger Marge, hast aber die Zeit gespart.
Ja, das kann sich schon lohnen. Oder auch so dieses ganze, also wenn man das Ganze ein bisschen größer denkt, so gehört zu Place auch noch so die ganze Logistikgeschichte und Distribution. Also wie bekomme ich die Sachen überhaupt von A nach B? Wo möchte ich die überhaupt anbieten? In welche Länder kann und möchte ich überhaupt versenden zum Beispiel? Es gibt ja viele Produkte, die eigentlich total gehypt sind, die man in Europa total schwer bekommt, weil die halt aus Asien kommen oder aus Nordamerika oder so. Und man kann die nicht einfach so normal kaufen. Man muss die dann entweder im Internet kaufen oder in so speziellen Import-Stores, wo alles noch 200% teurer ist, als es eigentlich wäre.
Ja, aber auch da gibt es tatsächlich Anbieter, also kenne ich persönlich auch, das ist Produkt XY, ich will jetzt mal hier nichts weiter dazu sagen, verkauft Produkte, die in China hergestellt werden, die werden dann nach Deutschland rübergeschippert. Da passieren auch sehr lustige Geschichten und hat dann hier in Deutschland einen eigenen Online-Shop, tatsächlich auf den deutschen Markt ausgerichtet und dort wird dann diese Ware verkauft.
Macht er so Dropshipping, also dass der selber gar nicht mehr, oder sie, keine Ahnung, dann gar nicht mehr selber auspackt, sondern direkt quasi vom Schiff runter an den Endverbraucher schickt? Oder macht er schon noch selber irgendwie so?
Genau, es geht erstmal in die eigene Lagerhalle. Und in dieser Lagerhalle haben sich in der Zwischenzeit, und darauf beruht eigentlich so ein bisschen mittlerweile das Geschäftsmodell, früher war es tatsächlich nur dieses eine Produkt, in diese Lagerhalle haben sich mittlerweile andere Verkäufer, nenne ich es mal, mit reingehangen, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass in China, was nehmen wir denn mal, es gibt wieder so einen Hype, es gibt so einen neuen Fancy-Ring. So, den Fancy-Ring kann ich ja finden in Deutschland, irgendwann vielleicht, unter deutschen Webadressen für 80 Euro. Dahinter versteckt sich am Ende aber irgend so ein China-Produkt und hier waren einfach nur Leute schlau genug, sich die Produkte aus China kommen zu lassen und verkaufen die in Deutschland und verkaufen es immer wieder, machen es hochpreisig als Premium. Jedenfalls, diese Leute sind im Prinzip, haben Teile dieses Lagerraums mitgekauft und in diesem Lager arbeiten dann drei Leute und von dort aus findet dann der ganze Versand für alle Produkte, die dort in der Lagerhalle liegen, statt. So, damit wird das eigene Geschäft natürlich rentabler Und für denjenigen, der sozusagen selber etwas verkauft, da muss ich um die ganzen Versand und um die Rückabwicklung und sowas einfach nicht kümmern. Ne? Ist im Mietpreis enthalten, wir kümmern uns drum, ab damit. Auch cool, dann kannst du eigentlich sagen, wenn du deinen Kopf dafür hinhalten willst, hey, ich habe hier ein Produkt aus China, das will ich jetzt, will ich mir in Deutschland oder ich sag mal im Dachraum eine goldene Nase mitverdienen. Ich mache das Premium, alles Hochglanz, mache es teuer und ich habe Leute, die das dann für mich machen. Auch eine Möglichkeit.
Ja.
Ja.
Interessantes Geschäftsmodell auf jeden Fall.
Ja, kannst ja ganz viel mitmachen. Da verdient sich, glaube ich, auch echt viele eine goldene Nase mit. Es hat vielleicht ein bisschen was mit auch Gewissen zu tun, ne? Also ich würde mich irgendwie nicht gut dabei fühlen, so ein Drecks-China-Zeug, wo nicht alles ganz sauber läuft, hier in Deutschland hochpreisig zu verkaufen und mir eine goldene Nase damit zu verdienen. Deswegen bin ich auch hier machen Podcast. Und sitze jetzt nicht irgendwo und esse mein Feinkost von Käfer. Aber egal, brauche ich auch nicht.
Das wäre jetzt so eine schöne Stelle gewesen für unser erstes Placement und dann so, heute unser Sponsor für unseren Podcast, der super fancy China-Ring für nur 79 Euro.
Ja, also das wird...
mit dem Promocode bekommt ihr 15% Rabatt.
Genau. Nee, das lassen wir mal lieber weg. Okay, machen wir nochmal Plays, was vielleicht auch eine Frage für den einen oder anderen ist. Was mache ich denn mit Plays, wenn ich eine Dienstleistung verkaufe, also Service?
Ja gut, das kommt ja dann drauf an. Du kannst, nehmen wir jetzt mal so einen Coach, ne? Der kann entscheiden, biete ich es nur, mache ich nur digitales Coaching, also über, keine Ahnung, Teams, Zoom, wie auch immer, oder mache ich nur vor Ort und dann kannst du auch unterscheiden, mache ich beim Kunden, muss der Kunde zu mir kommen, habe ich eine eigene Praxis, weiß nicht, wie nennt man das bei Coaches, das ist ja für Ärzte, aber so, habe ich halt meine eigenen Räume, wo ich diese Dienstleistung anbiete, das klingt jetzt so ein bisschen nach Prostitution, egal, also so könnte man sich das dann quasi herleiten oder wenn es jetzt halt so eine große größere Firma ist so Versicherung, ne? so Allianzvertreter, gibt es in jeder Stadt mindestens einen davon, der da irgendwie so ein Büro hat und dann können die Leute, die Versicherungen kaufen wollen, dorthin gehen.
Oh Gott, warst du schon jemals in einem Büro, um eine Versicherung zu kaufen?
Tatsächlich nicht, aber ich habe mal für eine Firma gearbeitet, die diese Außenwerbung von den Allianz-Dingern angebracht hat. Deswegen
kam mir das jetzt lustig. Hallo, die BIMs. Janet.
Ich möchte Versicherung kaufen für meinen Hund.
Ich brauche bitte eine Zahnzusatzversicherung. Ja, lustig. Aber pass auf, mich bringt es gerade gedanklich noch auf eine weitere Frage. Also erstmal sehr lustig, Coaches gibt es ja bekanntlich gerade mehr als genug am Markt, die besten Coaches mit den geilsten und neuesten Tricks überhaupt sind, wie das Ganze hier draußen auf der Welt funktioniert. Plays, wo bieten die denn, also wo machen die denn am besten ihre Dienstleistungen sichtbar? Also die Frage ist so ein bisschen, reicht es zum Beispiel aus, dass die dir jeden Tag über LinkedIn mit ihren Selfies und Geheimtipps über den Weg laufen oder sollten die nur auf eine eigene Webseite trotzdem setzen?
Ich glaube, den Punkt würde ich fast schon unter Promotion dann verorten und gar nicht mehr so sehr unter Plays. Weiß ich jetzt nicht, ob das, wahrscheinlich ist auch irgendwie so ein bisschen die Grenze fließend, ne? So wie bei Produkt und Preis ist dann auch schon so, wabert es so ein bisschen ineinander über, aber das würde ich dann tatsächlich, wenn jetzt mal angenommen, ne? Ich bin so ein Allianzvertreter, dieses Video ist nicht gesponsert.
Nee, pass auf, ich sage einfach noch, es gibt auch noch Ergo, die Hannoversche, Leipziger Leben, Huck.
Auf jeden Fall, also so ein Versicherungsdude. So. Und der sitzt so in seinem Versicherungsbüro und macht halt so Versicherungszeug. Und dem seine ganzen Kunden, die der so hat, die sind alle so 60 plus, weil der halt in Chemnitz ist und in Chemnitz gibt es viele alte Leute, auch so uns, wir sind jung, aber so. Und dann, für den würde das ja nicht so viel bringen, dann zu sagen, ja, wenn ich möchte hier das nur in meinem Büro machen und ich will jetzt nicht hier so Online-Zeug machen und ich habe auch eigentlich keinen Bock, übelst weit rumzufahren, deswegen möchte ich, dass die Leute zu mir kommen und das sind halt hauptsächlich ältere Leute, dann macht es für den halt nicht so viel Sinn, dann zu sagen, so ja, ich mache jetzt, keine Ahnung, TikTok-Werbung für meine tolle Hundekrallenversicherung, dann muss der halt sich was anderes überlegen und dann sind wir dann schon mehr so wieder in der Richtung Promotion.
Und schon bist du auch wieder beim Thema, wer ist deine Zielgruppe?
Ja, genau. Ja. Genau.
Und gerade bei Versicherungen ist die Zielgruppe ja durchaus verschieden oder durchaus sehr groß und ich muss aber die Segmente tatsächlich wieder einzeln ansprechen, weil ich glaube, über ein lustiges Hundekrallen-Video auf TikTok wirst du gerade meine Schwiegermutter, entschuldige Schwiegermutter, aber weniger erreichen als zum Beispiel mit einem super platzierten Artikel hier in Chemnitz, natürlich in der freien Presse. Achtung, neue Gefahr der Infektion durch ungeschnittene Hundekrallen. Schließen Sie noch heute Ihre Versicherung ab. Bereits 10 Hunde in Chemnitz an durch zu lange Krallen gestorben.
Es klingt aber eher nach Tag 24. No front.
Das wäre dann noch weiter. Da wäre die Überschrift schon so ein Alarm, neue Pandemie in Chemnitz ausgebrochen. Die Hundekrallen.
Hundegrippe greift um sich. Fünf Infizierte. Patient null. Oh mein Gott. Ja. Wir werden alles sterben an Krallenvereiterung. Scheiße. Ja. Und das kurz vor Weihnachten.
Sad. Ja, sad. Very sad. Okay, dann pass auf, aber ich denke, wir haben Preis, also wir haben unser Produkt, wir haben den Preis, wir haben
Place,
danke. Und jetzt sind wir beim vierten, Promotion.
Promotion. Und das ist das mit den Flyern und dem das, Instagram.
Und dem Werbungzeug.
Und der Werbungszeug, das ist das, was die Agenturen machen. Manchmal gut und manchmal nicht so gut. Aber ja, also ich würde wirklich sagen, 99% der Agenturen da draußen machen hauptsächlich Promotion. Also die sind hauptsächlich in diesem vierten Segment zu finden.
Also ich habe tatsächlich, und ich habe bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet, die auch mit Agenturen zusammengearbeitet haben und ich habe selber auch in Agenturen gearbeitet. Was ich nie bisher, mit wem ich noch nie zu tun hatte, ist tatsächlich mit einer Marketingagentur, die sozusagen sich auch damit beschäftigen, mit deinem Produkt, mit einer Preisstrategie, wie kannst du das vertreiben? Das ist tatsächlich immer in diesem vierten Segment. Die gucken zwar dann, also gute Agenturen gucken dann auf dein Produkt und die fragen auch, wer ist denn deine Zielgruppe und die geben dir auch Hinweise drauf, wo sozusagen dein Vertrieb, ne, dein Place am besten sein könnte, aber so all in one. Aber vielleicht hatte ich auch nur bisher noch nie mit so einer Agentur zu tun, weil diese Dinge meistens in-house oder halt gar nicht gemacht werden.
Ja. Ja.
Werbung. Reden wir nicht drüber. Werbung, Promotion.
Ja. Wir erfahren potenzielle Kunden von dir, deinem Produkt, deiner Dienstleistung, deinem Paket, deinem Place, deinem Preis. Möchtest du den Preis überhaupt nennen in der Werbung? Das ist auch so eine Entscheidung, die getroffen werden muss.
Am besten finde ich ja immer, wenn du das schaffst, über deine Kommunikation, Achtung, und der sexy ist, deiner Flyer, das ist ja auch so ein typisches Marketing-Thema, du machst was, da hatte ich auch mal einen Chef, dann hast du dem das Zeug hingelegt, damals haben wir tatsächlich auch noch Broschüren gemacht, die wir dann auf Messen mitgenommen haben, um sie dann in Beuteln mit Giveaways.
Ah, geil, so mit USB-Sticks und Luftballons, Gummibärchen.
Genau, ja. Kugelschreiber, Notizblock und so. Und die Leute haben das gern mitgenommen.
Die Rentner, die Messen stürmen, um dieses Zeug zu klauen.
Pass auf, und der hat immer gesagt, oh, geht es noch ein bisschen mehr sexy, oh, ein bisschen more sexy, mehr sexy, bitte mehr sexy. Und da habe ich immer gedacht,
So eine sexy. Nackte Frau, Oder so einen nackten Typen einfach vorne drauf. Vielleicht ist dann sexy genug.
Aber es gibt tatsächlich, jetzt muss ich kurz wieder reingrätschen mit einer Story, es gibt bei uns hier um die Ecke, und ich nenne jetzt keine Namen, gibt es einen Handwerksbetrieb.
Oh nee, ja, das sind immer die Schlimmsten.
Die tatsächlich immer so mit doppeldeutigen Begrifflichkeiten arbeiten. Also, was ich, da steht eine halbnackte Frau und dann sind so, ist dein Rohr kaputt? Wir kümmern uns darum. Oder,
ja. Oder wir nageln deine alte.
Ja, genau.
Und dann meinen die aber, dass die irgendeine alte Türe nageln oder so. Ja, witzig.
Oh, grauen.
Lustig.
Also ich glaube,
Frauen, haha.
Ja, Frauen, naja, nageln, hahaha, ha, ha, Brüste gehen immer, genauso XD. Wie Katzen.
Also eigentlich können wir ja jetzt schon abschließen und sagen, wenn ihr Marketing und Promotion durchspielen wollt, einfach Brüste und Katzen kombinieren und dann macht ihr nichts falsch.
Das stimmt.
Vielleicht noch was zu essen und dann sind alle Grundbedürfnisse abgedeckt.
Und eine Flasche Bier noch in die Hand.
Ah, oh, stimmt, ja.
Also für das deutsche Volk unbedingt noch eine Flasche Bier.
Okay, also eigentlich haben wir alles falsch gemacht die ganze Zeit, weil der Marketing-Mix besteht eigentlich aus Brüsten, Bier, Katzen und Essen.
Und doppeldeutigen Sprüchen.
Okay, lassen wir das, bevor wir noch tiefer eintauchen in diesen. Also Promotion ist das, was die Leute unter Werbung verstehen oder was viele als Marketing bezeichnen, aber eigentlich Werbung ist. Plakate, Ads-Kampagnen, Social Media, Videos, Podcasts, bla bla, alles, was da halt so, das, was das nach außen sichtbar macht.
Ja, lass uns doch mal noch weiter aufzählen. Lass uns doch mal so ein bisschen in die Bandbreite reingucken. Du hast ja schon gesagt, Ads. So. Pass auf, und bei Ads denken viele heutzutage ja nur noch an die klassischen Ads online. Meistens Google Ads oder wie manche heute noch sagt.
Google AdWords,
genau. Hey, echt Leute, das ist noch nicht lange her. Da sagte jemand zu mir, lass mal Google AdWords machen. Habe ich gesagt, yo.
Gerne. Also 2008 hat angerufen.
Ads, Google Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, Schlag mich tot Ads. Aber es gibt den ganzen Tohuwabohu, gibt es ja auch in Printartikel, also Printprodukten, Zeitungen, Zeitschriften und selbst da gibt es noch Magazine, Fachmagazine, bla bla bla. Dann haben wir noch Radio,
Autofoam
und Fernsehen.
Digital Autofoam haben wir noch.
Genau, das sind so dann tatsächlich so die Anzeigen.
Diese Promoter-Dudes, die so draußen rumrennen und einen dann belästigen mit irgendwelchen Flyern oder die dann in die Bars kommen und dir so was von ihrem Schnaps anbieten oder so. Über die habe ich mich immer gefreut. Früher, als ich noch jung war, damals, als Rauchen noch nicht so uncool war, hat man auch manchmal einfach an der Uni oder auf Festivals so eine Schachtel Kippen geschenkt gekriegt.
Und genau, und ein Feuerzeug noch dazu. Meistens war das pass auf, ich verrate nicht, wer das ist, sondern das war die Marke, wo der, was ein Cowboy, auf seinem Pferd Richtung Sonnenuntergang in der Wüste geritten ist. Ja. Und da saß du abends an der Bar, hast dich mit Freunden unterhalten, was getrunken. Oh, damals konntest du noch rauchen in dieser Bar, alter Falter.
Das waren Zeiten.
Eine Schachtel Zigaretten gekriegt, ein Feuerzeug, dann gab es sogar manchmal solche Schutzhüllen, wo du dein Feuerzeug reinstecken konntest und manchmal sogar noch einen Aschenbecher. Und heute gibt es nichts mehr.
Ja doch, also so 2018 rum, 17, 18, also das ist auch schon fast 10 Jahre her, oh Gott. Naja, auf jeden Fall vor nicht ganz so langer Zeit wie das mit den Zigaretten sind diese Leute rumgefahren, die nicht diese Vapes, sondern diese Tabakverdampfer haben die dann da quasi promoted. Das war irgendwie auch mal so eine Phase. Und manchmal hatten die halt auch einfach so Schnaps. Das war halt schon cool, wenn du da so hockst und da kommt einer und gibt dir halt kostenlos Getränke, weil der da irgendwie Promotion macht. Ich meine, ich habe das Zeug zwar nie gekauft, aber habe mich trotzdem drüber
gefreut. Okay, pass auf. Stopp, stopp, stopp. Wenn ihr irgendwo draußen mal unterwegs seid und es kommt irgend so ein Dude daher und sagt, hier, ich habe hier kostenlos Getränke, bitte trinkt es nicht einfach so. Es könnte auch was anderes drin sein. Wir übernehmen ja keine Verantwortung für Getränke, die ein fremder Mann, eine fremde Frau oder ein Wesen, welches sich als weder das eine noch das andere, trinkt es bitte einfach nicht.
Ja, es stimmt eigentlich. Es ist schon so ein bisschen so, ach, da kommt halt so ein Typ, der hat mir seinen Schnaps gegeben, ja, coole Promotion. Ja,
genau, habe ich einfach mal so getrunken.
Nächsten Morgen bin ich irgendwie 4 Straßen weiter aufgewacht ohne Erinnerung, eine Party.
Okay, also zurück. Wir hatten jetzt so dieses ganz klassische Werbung mit den Anzeigen, egal wo. Dann haben wir noch einen großen Bereich seit vielen Jahren. Oder möchte ich dann gerne nochmal, wir erwähnen es jetzt kurz, aber ich möchte da gerne nochmal drauf zurückkommen. Content Marketing. Also Blogartikel, White Paper, E-Books, Case Studies, How-Tos, Podcasts.
Videos.
Genau. Ein großer Bereich. Jetzt mein Lieblingsbereich, Nadine, ich werfe dir den Ball zu. Er nennt sich Social Media.
Aha, wundervoll, ja. alles, was mit Reels zu tun, also Short-Content-Videos sozusagen, Bildposts auf TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook. Gibt es da überhaupt noch Leute unter 65?
Also auch, ich kenne noch was unter Facebook liegt. Xing.
Ja, geil, ja, Xing, stimmt. Und StudiVZ.
StudiVZ.
Aber StudiVZ war noch irgendwie geil. Und kennt ihr noch sowas wie Yappi? Yappi oder Quick? Das war auch so ein. Oder Knuddels.
Da bin ich wohl zu alt. StudiVZ ja, aber dann bin ich raus.
Das war halt auch so ein Ding, so mit Chats und so. Aber Werbung gab es dort tatsächlich, glaube ich, nicht.
Das war alles noch frei.
Die hatten halt so Bannerwerbung, und so, aber nicht, dass die Leute selber so Content über ihre Produkte gemacht hätten, sondern halt so das, was heute keine Sau mehr klickt, beziehungsweise schon durch die ganzen Browser-Add-ons ausgeblendet wird, das war damals noch Place to be, sozusagen.
Okay, dann haben wir noch einen Bereich, wird, glaube ich, heute auch von vielen gar nicht mehr so gemacht. Also je nachdem, okay, man muss abhängig oder kann von vielen gar nicht mehr gemacht werden, weil sehr kostenintensiv das ganze Thema PR und Medienarbeit. Mhm. Also angefangen von den klassischen Pressemeldungen, die man rausschicken kann, halte ich persönlich überhaupt nichts davon, aber dann trotzdem auch so Fachartikel in Branchenmedien, in Interviews oder so Gastbeiträge schreiben. Und das finde ich wiederum wichtig, sehr wichtig, weil das so dein Vertrauen nochmal erhöht und deine Sichtbarkeit auch nochmal vorantreibt.
Ja, ich denke jetzt auch so in diesem ganzen KI-Suche-Kontext wird es jetzt noch mehr an Bedeutung gewinnen, dass man nicht nur auf den eigenen Quellen zu finden ist, also sprich nicht nur auf den eigenen auf der eigenen Website und auf den eigenen Social-Kanälen, sondern halt auch woanders auftaucht noch, damit einfach sowohl das LLM als auch die Menschen denken so, boah, der ist ja voll relevant, weil hat ja nicht nur eine eigene Website, sondern überall, wo ich bin, sehe ich diese Person oder diese Marke oder diese Firma, dieses Produkt, whatever.
Da habe ich tatsächlich auch gestern, also die Frage habe ich mir selber schon gestellt, gestern einen schönen LinkedIn, Facebook Post, Frage gelesen, und zwar von Katrin Wolf. Grüße gehen raus an Katrin Wolf. Wer gutes SEO braucht, den empfehle ich tatsächlich, die KI, die gefragt hat, die Frage gestellt hat, gehst du davon aus, dass es in 5 Jahren überhaupt noch deiner eigenen Webseite bedarf? Wenn wir jetzt anfangen würden, darüber zu philosophieren, würde das, glaube ich, ewig
sind dauern. Sind
wir morgen noch da? Man könnte ganz unterschiedliche Szenarien jetzt da durchspielen. Deswegen, also.
Wir könnten noch mal eine Folge machen und die Kathi einladen und darüber reden. Das wäre doch vielleicht mal interessant.
Ja, Kathi, Du bist hiermit aufgefordert, dich gern zu melden, wenn du da mal Bock drauf hast.
Aber nur, wenn du unseren Podcast teilst.
Okay, nächste, Promotion. Wir hatten jetzt klassische Werbung, Content-Marketing, Social Media, PR und Medienarbeit. Dann haben wir noch so was ganz Klassisches, kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, Events und Messen. Also Webinare gehören noch mit dazu, aber ich würde tatsächlich mal so auf dieses Events und Messen gehen, so Fachmessen, Konferenzen.
Kommt also halt voll drauf an, was du machst, ne? Also so Medizinproduktebereich war die Medica in Düsseldorf immer place to be. Da hat jeder sich drum geprügelt, so dort zu sein. Oder halt auch, wenn du einfach so Zeug hast, was du mal angucken musst. Oder anfassen. Oder
sowas wie die OMR, ne?
Oh mein Gott. Oh, da OMR. Ich habe schon Kopfschmerzen, wenn ich Lust renne. Grüße gehen raus
an die OMR. Ihr könnt uns gern mal verlinken.
Genau. Gibt uns doch mal so einen Slot hier bei OMR, so eine Bühne, damit wir noch besser unseren Podcast promoten können. Ihr müsst uns auch nichts zahlen. Wir machen für euch umsonst.
Okay, dann, pass auf, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Das muss nicht so lange bewerten. Direktmarketing und E-Mail.
Ah ja.
Da war noch was. Newsletter, Nurturing-Strecken, persönliche E-Mail-Kampagnen. Kann sehr gut funktionieren, je nachdem, wie du das machst.
Muss aber nicht.
Wo du unterwegs bist. Und es gibt tatsächlich auch Bereiche, wo ich sagen würde, spart dir die Arbeit und lass es einfach. Mach's anders. Je nachdem.
Bei welchen Bereichen würdest du sagen,
brauchst du das? Ich wusste, dass du mir jetzt die Frage stellst.
Entschuldigung. Das will ich selber wissen.
Müsste ich, glaube ich, länger drauf rumdenken. Aber nimm mal zum Beispiel Amazon. Oder muss ich sagen, Amazon? Amazon. Es gibt kein Newsletter. Hat Amazon ein Newsletter? Nee, ne?
Ich glaube nicht, aber die haben halt diese ganze andere E-Mail-Kommunikation drumherum, haben die schon drauf, ne? Also es muss ja nicht immer so dieses klassische Newsletter-Ding sein oder diese klassische Nurturing-Strecke, sondern also ich persönlich erwarte als Kunde von einem Online-Shop, dass ich per E-Mail über den Status meiner Bestellung informiert werde.
Okay, ja, sowas habe ich jetzt auch gar nicht gemeint. Ich habe jetzt wirklich so diesen klassischen Newsletter gemeint.
Ja.
So. Alles andere erwarte ich heutzutage und ist eigentlich egal, ob Produkt oder Dienstleistung. Ich möchte up to date sein. Was ist gerade Stand der Dinge? Wo ist mein Produkt?
Ja.
Ja, und so weiter und so fort. Ah, hier, schönes Thema, Nadine. Influencer-Marketing.
Ah ja, spannendes Ding auf jeden Fall. Mir ist jetzt auch tatsächlich immer mehr aufgefallen, dass ich auf LinkedIn Influencer-Placement sehe. Also, dass irgendwelche Leute, die halt viel Reichweite haben, tatsächlich dort Influencer-Werbung für Produkte oder Dienstleistungen machen.
Also, ja, vielleicht. In unserer 99. Podcast-Folge habe ich dann vielleicht auch ein Produkt, was ich dann hier immer wieder zwischendurch anziehe.
Ja, aber das ist gar nicht so, eigentlich ist es gar nicht so dumm. Also gerade wenn wir jetzt im B2C-Segment sind, ne, da würde ich auf jeden Fall jeden dazu raten, sich zumindest mal gedanklich damit zu beschäftigen. Und es muss ja nicht immer so... muss ja nicht immer so der Riesen-Influencer sein, muss nicht eine Julia Putix sein, es muss nicht ein Rezo sein, es kann ja auch einfach, keine Ahnung, die nette Mutti von nebenan, die irgendwie 5000 Follower auf Instagram hat und Content zum Thema Garten macht und du hast halt jetzt gerade irgendwie eine neue Gartenhake entwickelt, dann kannst du auch die halt einfach fragen. Und die muss ja dafür nicht 1000 Euro kriegen, sondern solange man auf beiden Seiten fair ist, kann man ja auch sagen, hey, du bekommst das Produkt oder du bekommst einen Gutschein für meinen Shop oder wie auch immer, hättest du da Lust. Wichtig finde ich halt, dass man den Leuten gegenüber fair ist und es auch respektiert, wenn sich jemand eine große Followerschaft aufgebaut hat und dann nicht versucht, die unter Wert irgendwie zu.
Ich finde das Thema mit Influencer-Marketing irgendwie schwer, weil, also vielleicht bin ich da auch viel zu ehrlich als Mensch, aber mein Vertrauen in bekannte Influencer, das ist ungefähr so hoch wie wenn mir mein Hausarzt die beste Mütze verkaufen will. Weil ich weiß, das ist nicht sein Metier. Und leider gibt es ja genug Influencer auch da draußen, die dann für gewisse, also ich glaube, das ist gerade in der Kosmetik, vielleicht auch in anderen Branchen, aber mit Kosmetikprodukten ja oft genug passiert, dass sich Leute da hinstellen und für dieses Produkt stehen. Und danach stellt es sich raus, dass das Produkt mal aus chemischer Betrachtungsweise nicht unbedingt dem entsprochen hat, was ein Kosmetikprodukt versprechen sollte. Und das ist für mich, dass ich sage, oh, da habe ich relativ wenig Trust drin. Und deswegen ist es für mich eigentlich außen vor. Ich könnte wirklich nur, wenn dann Produkte verkaufen, wo ich sage, da stehe ich dahinter, da bin ich 100% im Rein und ich bin darüber aufgeklärt. Die Frage ist aber, und dann sind wir wieder beim Thema Mensch, wenn dann einer kommt und dir echt viel Kohle bietet und sagt, hier, nimm doch mal das Produkt mit auf. Und du sagst, machst du es oder machst du es nicht?
Stellst du mir jetzt die Frage, ob ich das? Also, jeder ist käuflich. Macht die Summe groß genug und keine Ahnung.
Ja, traurig.
Es müsste schon was sein, wo mir dann bewusst ist, dass es wirklich total gefährlich, bedrohlich oder wie auch immer ist, dass ich dann sagen würde, nee, für deine 5 Millionen Euro nehme ich nicht. So integer bin ich dann auch nicht. Ne? Also.
Okay, also Leute, passt auf, wenn die Nadine irgendwann kommt und will euch eine Hautcreme verkaufen, die alle Falten wegmacht, seid vorsichtig.
Ich kann euch einen Tacker verkaufen, der hilft auch.
Okay, also lege ich das beiseite, Influencer, Experten, Partner. Und dann haben wir noch eins, was oftmals auch vergessen wird, was man vielleicht auch gar nicht so im Marketing ansiedeln würde, ist so dieses klassische Employer Branding, Arbeitgebermarke.
Ja, da würde ich aber sagen, also es gibt ja noch den erweiterten Marketing-Mix.
Ja, du Schlaufuchs, ich wusste, du ziehst die Kappe.
Es war nicht abgesprochen.
Ich kaufe ein P.
Ja, also es gibt noch mehr P's. Man kann diesen Marketing-Mix noch erweitern. Der Marketing-Mixer mixt Marketing. Egal.
Die Marketing-Mäuse mixen den Marketing-Mix mit weiteren P's.
Mit weiteren P's. Und das nächste P wäre People. Wer steht hinter dem Angebot als Mensch oder die Menschen? Welche Werte verkörpern die? Wie interagieren die mit den Kunden und Interessenten? Also auf LinkedIn haben wir dieses klassische Personal Branding, wo die Personen, also gerade bei so Solo-Selbstständigen, Einzelunternehmern, die Person sehr stark im Mittelpunkt steht. Oder ein anderes Beispiel wäre der Philipp Hitschler. Der macht das auch ganz krass, dieses Personal Branding in Bezug auf seine Produkte und so. Und genau, das wäre unser fünftes P, People. Und da wäre so der Übergang von Promotion zu People, wäre dann das Employer Branding. Da verkörpert man dann quasi mit seiner Promotion, wie die People sind, wie die People am Bienen sind.
Okay, ich wette, du hast noch ein P in petto.
Ja, ich habe sogar noch zwei extra P's.
Ja,
soll ich die vortragen?
Gib mir deine P's, du Maus.
Also, das, das sechste P wäre Process. Und das ist das, wo es, glaube ich, bei ganz vielen einfach scheitert. Jeder, der schon mal irgendwo gearbeitet hat, der kennt es, dass das sechste P nicht funktioniert. Wie läuft die Leistungserbringung ab? Also ja, auch die Leistungserbringung, aber auch der Weg dorthin, zum Beispiel die Angebotsstellung, wie läuft die Rechnungsstellung danach ab und wie klar professionell, kundenfreundlich, wie auch immer, sind diese Prozesse. Und da finde ich, hat Amazon, also man kann ja über Amazon sagen, was man will, ne?
Man muss ja nicht dort arbeiten.
Amazon ganz, genau, man muss ja nicht dort arbeiten und muss ja auch nicht dort kaufen und man muss Jeff Bezos auch nicht toll finden, aber die haben halt ganz viel richtig gemacht früher, zu Beginn des Online-Shoppings, und haben das halt wirklich durchgespielt, diese Kundenfreundlichkeit, dieses, du weißt immer, wo dein Paket ist, du kannst ganz einfach bestellen, das kommt zu dir, wenn du es umtauschen willst, kannst du es relativ unkompliziert umtauschen, all sowas. Es gibt einen Support, ich hatte noch nie Probleme mit einer Amazon-Bestellung, die sich nicht kurzfristig lösen ließen. Und wenn du noch Prime hast, dann weißt du noch, ey, ich habe das Ding morgen oder übermorgen. Ich weiß, wie der Preis aussieht. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich sehe die Bewertungen. Aus meiner Sicht vom Kundenerlebnis her sehr gut und schwer zu toppen.
Das jetzt. Stimmt. Ja, die machen das wirklich sehr gut. Die wissen, auf was sie aufpassen müssen.
Genau. Und davon kann man sich ja ein bisschen was abgucken als Business und einfach überlegen, so, Was braucht mein Kunde, mein Interessent, um sich wohlzufühlen so in diesem Prozess? Möchte der gerne die Rechnung als Papier bekommen oder möchte der das gerne digital haben? Wie möchte der die Leistungserbringung erleben, das Erlebnis, was da dahinter steht? Das ist dann auch wieder ein bisschen verknüpft mit Plays. Also ihr seht schon, das ist alles eher so miteinander vernetzt. Auch das eine bedingt das andere. Genau, und das siebte P wäre dann Physical Evidence. Welche Beweise zeigen, dass das Produkt halt wirklich geil ist? Also sind wir dann hier so beim Thema Case Studies, Bewertungen von Kunden, Testimonials, vielleicht auch gewonnene Awards und Preise und Auszeichnungen und oder die Weiterbildungen, die jetzt ein Coach gemacht hat, zum Beispiel, all das könnte bei Physical Evidence noch reinziehen.
Oh, I love it, I love it. I love it when you speak English. Okay, also sind wir jetzt von 4 Ps auf 7 Ps schon hoch.
Genau, es gibt auch noch irgendwie ein 8, aber das habe ich vergessen.
Achtes P. Ich denke, die 7 Ps sollten auch durchaus ausreichen.
Also eigentlich reichen auch die ersten 4 mal, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil ich glaube, ganz viele Leute machen das einfach nicht oder man hat zumindest das Gefühl, dass sie sich damit nicht auseinandergesetzt haben, beziehungsweise richten dann ihre Strategie überhaupt nicht danach aus und haben das halt nicht mit dieser Verzahnung. Die haben dann irgendwie ein Gummelprodukt mit Premiumpreis und die Werbung dafür ist dann auch noch schlecht. So, ja, dann kann das ja nichts werden. Also die müssen schon aufeinander abgestimmt sein. Du kannst, wenn du Billigsegment sein willst, jo, voll okay. Ist ein valuable way sozusagen, aber dann spiegelt das halt auch überall wieder, weil sonst bist du nicht glaubwürdig.
Ja. Okay, pass auf, ich hätte jetzt auch gleich noch ein schönes Beispiel. Ich würde aber noch mal einmal kurz, ich bin irgendwie immer die Zusammenfasserin. Das finde ich gut.
Ich bin da nicht so gut drin. Jeder seins so.
Die Zusammenfasserin. Also, Unterscheidung strategisch, also die erste Frage, Marketing ist gleich Werbung, sollte beantwortet sein. Nein. Marketing kannst du unterscheiden zwischen strategischem und operativem Marketing. Strategisch bedeutet, auf welchen Märkten willst du spielen? Welche Zielgruppen sind für dich relevant? Wie willst du überhaupt als Marke wahrgenommen werden? Und was sind deine Prioritäten und deine Ziele überhaupt? Auch ein wichtiges Thema. Ziele. Ziele haben und Prioritäten setzen. Und das Ziel kann nicht sein, ich möchte mein Produkt verkaufen.
Ja, aber über das Thema KPI würde ich gerne dann mal nochmal separat sprechen. Das ist ein weites Feld, wie es bei Theodor Fontane, Effi Briest, wer auch dieses Trauma hat, eins im Chat.
Okay, also strategisches Marketing, das ist deine Richtung, dein Kompass, deine Karte, die du dir hinlegen kannst. Wenn das alles feststeht, dann kommst du ins operative Marketing und dann bist du bei den, ich bleibe jetzt mal bei den 4 Ps, um erstmal einfach zu machen, die Nadine so schön erklärt hat. Welche Produkte bietest du an? Wie gestaltest du deine Preise und die Konditionen? über welche Kanäle willst du das rausbringen und wie kommunizierst du das Ganze? Das sollte so im Groben die Zusammenfassung der letzten Minuten sein.
Der letzten 14 Jahre, die wir schon geredet haben. Ich könnte auch noch weiterreden, so ist nicht, ne? Aber yes.
Genau.
Ich glaube, die Leute können uns irgendwann nicht mehr hören.
Okay. Du wolltest gerade noch was sagen. Jetzt nee. haben wir den.
Jetzt sind wir eigentlich sind wir fertig. Könnte hier noch vorlesen, so wie man das selber machen könnte. Also wie so entwickelst du deinen eigenen 4P-Marketing-Mix? Hätte ich hier noch was notiert und das paraphrasiert, aber eigentlich nur das, was du gerade eh schon gesagt hast. Also Schritt 1, definiere eine Zielgruppe und die ist nicht alle.
Ja.
Schritt 2, verstehe den Markt. Wer ist da noch unterwegs? Ja, das ist auch so ein Thema, ne? So dieses ganze Konkurrenzanalyse, mit SWOT-Analyse, Stärken-Schwächen-Analyse, bla bla, das ist eigentlich auch so ein Marketing-Handwerksding.
Eigene USPs herausarbeiten. Ja. Ich hasse es. Ja. USPs. Was sind denn eigentlich eure USPs?
Es gibt ja auch noch UAPs, gibt es auch noch und Tonality und ich habe hier voll Flashback, zweites Lehrjahr, Grüße gehen raus an Uta. Und dann im dritten Schritt kommt sozusagen die 4P auszuarbeiten. Das, also letztendlich das, was du unter strategischem Marketing geschrieben hast und dann kommt die Ausarbeitung der 4Ps und dann testen, messen, anpassen. Also das, wenn du einmal dein Marketing Mix gemacht hast, dann ist es nicht in Stein gemeißelt. Man kann das durchaus an aktuelle wirtschaftliche Bedingungen, aktuelle Ereignisse anpassen oder gerade wenn man neu einsteigt und merkt, funktioniert nicht, irgendwie komme ich hier im Luxussegment nicht rein oder billig, ich verkaufe zwar, aber das, was dann rauskommt dabei, reicht nicht, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann kann man jederzeit diese Strategie anpassen. Aber man muss halt erstmal eine Strategie haben, um eine Strategie anzupassen. Und dazu gehört dann halt auch zu messen. Und das wäre ja vielleicht ein Thema für die nächste Folge. Wie messe ich denn meinen Marketing-Erfolg und welche KPI, also welche Maßeinheiten sind überhaupt sinnvoll oder was sagen die überhaupt aus?
Sozusagen? Genau, und die Frage, wie werde ich überhaupt zur eierlegenden Wollmilchsau, die sowohl das eine, das andere und überhaupt alles zeitgleich kann. Aber pass auf, ein Thema hätte ich noch, also zwei. Okay. Das zweite Thema ist, ich hätte da noch so ein paar Fragen, die ich an den Podcaster einfach so in den Raum werfen würde für jeden, der sich dann einfach für sich selber tatsächlich beantworten kann, um zu merken, betreibe ich eigentlich Marketing, ja oder nein? Und dann vielleicht weiß, was er zu tun hat. Und das zweite ist eher so ein Szenario, weil wir, wenn wir jetzt so gesprochen haben, dann haben wir immer so dieser Ausgangspunkt fast, da ist jemand, der vielleicht neu ist am Markt. Überlegt dir, was ist deine Dienstleistung, dein Produkt. Aber was ja oft der Fall ist, und was ich aus meinem beruflichen Umfeld kenne, es gibt ein Unternehmen, das verkauft Produkte. So.
Okay.
Super. Okay, pass
das
auf.
Heißt Menschen.
Ein Unternehmen verkauft trendige Klamotten. Das müsste man jetzt noch weiter einkreisen, was genau ist trendy und bla bla bla. Aber sagen wir mal, das ist hier für die Skater, Skateboardfahrer, beide Hosen, Hoodies, keine Ahnung, was da gerade im Trend ist. Und in ihrem Shop verkaufen die aber Klamotten verschiedener Marken, die genau für diese Skater sind. Das ist alles super, die Sache läuft, Shop ist bekannt. Jetzt kommt da jemand und sagt, hey, wir haben da eine neue Marke aufgetan, die wollen wir auch mit über den Shop verkaufen. So, das ist gut und schön. Lege ich dann als Marketing, ich sage immer Marketing-Fuzzi, aber das ist so gemein, als Marketer.
Marketing-Maus.
Als Marketing-Maus, vielleicht sollten wir auch mal aufklären, warum wir Marketing-Mäuse. Ich hasse es. wenn jemand ins Marketingbüro kommt und meistens sind es ja tatsächlich Frauen und ich sage bewusst Frauen, die in diesem Büro sitzen und dann kommen die Leute rein, na Mädels, dann denke ich immer, alter Falter, ich bin 47 Jahre alt, du bist 20, was bitte geht hier? Wenn man die Leute kennt und ist befreundet, ist das alles durchaus in Ordnung. Und das Gleiche ist so, die Mäuse, meistens sind ja die Sekretärinnen dann so, die Mäuse und die Bienchen und, oh, echt, da kriege ich, oh, da kriege ich so ein Gefühl von im Hals. Bäh, so zurück. Also, wir haben jetzt, oh, hier, hey, Sabine, meine Marketingmaus, wir haben jetzt auch den Markenanbieter XY in unser Produktsortiment aufgenommen. Kannst du die bitte mal vermarkten? Ich erwarte in den nächsten 3 Monaten ein Umsatzwachstum von 30% und davon gehen 70% auf die neue Marke. Da sitzt die Marketingmaus. Was macht sie? Macht sie bunte Bilder und tut sie in den Shop rein und schreibt schöne Texte, die ChatGPT ihr gibt. Kann das überhaupt funktionieren, dieses Umsatzziel in 3 Monaten? Oder sind das unrealistische Wünsche von Geschäftsführer Max Mustermann? Nadine, möchtest du mir antworten? Soll ich selber antworten?
Ja, um das ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Erstens, Marketingmaßnahmen brauchen Zeit, um anzukommen. Also wenn du heute etwas kommunizierst, ist es noch lange nicht beim Endpublikum angekommen und noch länger dauert es dann, wenn man ein gewisses Umsatzwachstum erwartet. Und Punkt 2, eigentlich gehört Marketing mit an den Tisch, wenn solche Entscheidungen überhaupt getroffen werden. Also eigentlich sollte aus meiner Sicht, keine Ahnung, wie das in Konzernen läuft. Ich habe noch nie in einem Konzern gearbeitet. Da ist bestimmt alles total weird durchprozessiert, wer wann was wo sagen darf und denken darf und atmen darf. Aber in so einem klassischen mittelständischen Unternehmen, finde ich, gehört Marketing mit an den Tisch, wenn es um solche Entscheidungen geht, wenn es Entscheidungen getroffen werden, die ja eigentlich den Marketingmix betreffen, weil ein neues Produkt und dessen Promotion und dessen Preis und wie auch immer gehört ja offensichtlich zum Marketingmix. Also gehört das Marketing als Person, als Team, als Institution, als wie auch immer, gehört da einer mit an den Tisch, der mit diskutieren darf, der mit strategisch plant und der auch bei der Findung dieser Ziele dabei ist und nicht unbedingt sich nur die Ziele vorgeben lässt. Leider sieht die Praxis anders aus. Also in den diversen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe und die mit diversen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich gesprochen habe, ist es leider selten der Fall, dass es tatsächlich so gespielt wird. Das mag auch Opfer der Umstände sein oder das haben wir schon immer so gemacht oder wie auch immer, da hat bestimmt jeder irgendwie seinen Grund dafür, aber nehmt es mal als Appell mit und überlegt mal, wer mit an den Tisch gehört, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, die nicht nur die Promotion betreffen, sondern eben auch andere Sachen. Und das Marketing muss ja nicht unbedingt immer eine Stimme haben, im Sinne von, muss ja nicht immer alles mitentscheiden, aber zumindest dabei sein und ein Vetorecht haben oder von Anfang an irgendwie mitgenommen werden. Da sind wir jetzt wieder im Change, ne? Change-Prozesse und so weiter. Wer ist Stakeholder? Und ach Gott, es ist ein weites Feld, aber sagt Elfis Vater. Ja.
Was ich auch wichtig finde, ist genau hier, weil das ist nämlich das, was dann dabei verloren geht, ist dieser Teilbereich des strategischen Marketings. Weil das ist im Prinzip, ist total unbeantwortet, meistens die Frage oder zumindest zur Hälfte unbeantwortet. Weil du setzt dich vorher hin im Marketing, über Jahre halt vorher schon, du weißt genau, welche Märkte, welche Zielgruppe, wie muss ich kommunizieren, welche Probleme löse ich mit meinem Produkt, was sind meine USPs und dann macht das Bumm und du hast was Neues auf dem Tisch. Und eigentlich müsste man sich ja tatsächlich erstmal hinsetzen sich das Produkt näher angucken, sich mit dieser Zielgruppe beschäftigen, um zu sehen, wie passt dieses neue Produkt überhaupt zu meinem bisherigen Auftritt und zahlt dann vielleicht auch auf meine Glaubwürdigkeit ein. Und nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt bei dieser Skater-Marke, das sind auf einmal, keine Ahnung, Klamotten für, ich wollte sagen Hip-Hop, aber ich glaube, die sind zu nah dran.
Gibt's für den Opernball, für Leipziger Opernball.
Genau, für den Opernball. Und da kann ich machen, was ich will, die brauche ich dort in diesen Shop, brauche ich nicht anfangen, die da reinzupressen, sondern da ist vorher die strategische Überlegung, okay, ich kann die als Partner schon nehmen, aber dann muss ich das anders nach außen tragen. Dann gehören die nicht unter die eine Marke, muss ich vielleicht eine zweite Marke aufmachen, wie auch immer. Und das ist das, was ich finde, was sehr oft fehlt oder die Zeit gegeben wird, dass da genau hingeguckt wird und strategisch überlegt wird, wie mache ich das? Und nehme ich die mit unter mein Dach und bin ich der nach außen tritt, bin ich der, der die Partnerschaft nach außen trägt, wie auch immer. Wie auch immer. Aber ich bin da ganz bei dir.
Ja.
Und oftmals ist es ja tatsächlich, und ich möchte nicht wissen, wie vielen das da draußen geht. Das schöne Frage auch, gerade wenn ihr unterwegs seid im Bereich Software. Wie oft oder wie gut kennen die Marketeer dieser Welt da draußen tatsächlich die Software, die sie eigentlich verkaufen? Also mal ganz ehrlich, wer denkt eigentlich dran bei oder sehr erklärungsbedürftigen Produkten? Bei Klamotten geht es ja alles noch, die kann ich mir angucken und ich kann irgendwo lesen, welche Qualität die haben und welche Stoffe da drin enthalten sind. Aber wer erklärt eigentlich dort unten auf dieser Ebene mal genau die Produkte und zeigt die genau vor? Man muss die ja nicht bis ins allerletzte Detail kennen, aber um sie zu verstehen, weil auf der anderen Seite muss man ja als Marketingmensch auch die Zielgruppe verstehen und dann beides aufeinanderlegen.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Also ich finde, man braucht als Marketingmensch schon ein tiefes Verständnis von den Produkten, dass also wirklich, man muss es nicht im Detail super krass beherrschen und wenn ich, keine Ahnung, Software für Fabrikplanung mache, dann muss ich nicht selber in der Lage sein, eine Fabrik zu planen, weil dann wäre ich Fabrikplaner und nicht Marketingmensch, aber ich sollte schon verstehen, worum es da eigentlich geht und was ich da eigentlich mache und welches Problem das löst und wie auch immer und auch was es vor allem, was unterscheidet es denn von den anderen, warum ist es denn besser, schlechter, schneller, höher, weiter, wie auch immer. Und generell, also ich sage ja immer, das Marketing muss seine Ohren und seine Finger und Augen immer überall im Unternehmen haben, weil man diese ganzen Prozesse, die dort passieren, eigentlich immer einfangen muss und damit man am Ball bleibt, damit man versteht, was passiert. Man muss mit dem Marketing sprechen, ja, man sollte mit sich selber sprechen, mit dem Vertrieb sprechen, damit man ein Gefühl dafür hat, was da draußen gerade so am Markt abgeht. Man sollte mit den Account Managern sprechen, damit man weiß, wie das Produkt gerade ankommt. Mit dem Produktmanagement sollte man sprechen. Man sollte mit den wenn ihr Verkäufer habt, die im Laden stehen, dann solltet ihr auch mit denen oder mit deren Teamlead mal gesprochen haben, wie denn so die Stimmung ist. Ihr solltet mit den Kunden sprechen. Also das bedeutet ja nicht, dass man sich jetzt mit jedem an den Tisch hockt und einen Kaffee trinkt. Das kann ja auch in Form von, keine Ahnung, monthly Recaps passieren oder von Umfragen oder wie auch immer. Aber letztendlich sollte ein Marketeer immer den Überblick haben, den groben über alles, was so abgeht. Das macht den Beruf so interessant, aber halt auch so stressig manchmal, weil man immer alles irgendwie wissen sollte, damit man ein möglichst gutes Ergebnis abliefert. Also das ist zumindest mein Anspruch.
Ja, sehe ich aber ganz genauso. Nur wenn du das Wissen hast, kannst du auch ordentlich agieren. Sehe ich genauso. Okay, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen mal langsam fertig werden, weil wir labern schon echt lange.
Wir labern echt lange. Okay, pass auf. Ich bringe jetzt noch ganz kurz die Checkliste. Also, ja, wenn du wissen willst, ob du tatsächlich Marketing machst oder nicht, kannst du klar benennen, wer deine Zielgruppe ist oder wer deine Zielgruppen insgesamt sind und wie sie sich voneinander unterscheiden. Zweite Frage, die du dir beantworten kannst, hast du eine klare Positionierung? Und zwar eine, die mehr sagt als, wir bieten Qualität und Service oder Dienstleistungen für alles.
Wir sind die Besten.
Ja, genau. Frage 3. Ist dir klar, ob deine Produkte, wenn du mehrere hast, ob die zueinander passen und ob das eher so ein Wildwuchs ist aus Wurstwarenfabrik und zwischendurch liegt noch eine Banane? Und hast du bewusst darüber nachgedacht und entschieden, welchen Preis dein Produkt oder deine Software haben soll und wo du diese vertreiben willst? Oder ist das halt einfach nur in der Vergangenheit irgendwie passiert und historisch so gewachsen? Und meine letzte Frage, und das schließt jetzt an, was du gerade gesagt hast, Nadine, kommt dein Marketing-Team oder wenn du alleine nur Marketing bist, kommst du mit an den Tisch bei Produktentscheidungen? Und zwar vorher und nicht, wenn es heißt, machst du das mal hübsch, kannst du das mal verkaufen?
Oh, mach das mal hübsch, das hasse ich, wie dir das machen, ich richtig Akku. Mach das mal hübsch, gar nichts mache ich hübsch.
Genau.
Ich bin kein Schönheitschirurg. Da würde ich besseres Geld verdienen. Du wirst keine Podcasts machen, sondern auf Saint-Tropez Sekt
trinken. Aber unser Podcast ist unser Herzensprojekt.
Genau.
Den würden wir trotzdem machen. Okay, also ich denke, es ist alles Wichtige gesagt. Geschichten können wir noch tausend erzählen. Ja. Danke fürs Zuhören. Denk dran.
Stell doch mal Fragen.
Ja. Werbung ist nur die Lautstärke. Marketing ist die Musik dahinter.
Voll. Ja. Hashtag so deep.
Genau. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der immer zu dir sagt, ach, du machst das mit den Flyern, ne? Oder mit Webseite und Insta oder mach mal hübsch oder more sexy, dann schick ihm doch gern die Podcast-Folge.
Oder auch wenn jemand sagt, ach, Marketing, da wirst du ja bald durch eine KI ersetzt, kannst du die Folge auch schicken, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ChatGPT alle diese Aufgaben parallel ganz alleine lösen könnte.
In diesem Sinne, Regenrinne, ihr habt's geschafft, wir sind am Ende.
Ja, am Ende war ich schon, bevor wir angefangen haben.
Also, allen da draußen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.